Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Die Helmholtz-Gemeinschaft ist ein Verbund aus 18 Forschungszentren. Ihr Budget beträgt fast 5 Milliarden Euro und sie beschäftigen, also die Zentren, gut 40.000 Menschen. Gegründet wurde sie als Arbeitsgemeinschaft der Großforschungszentren und 1995 hat sie dann ihren heutigen Namen bekommen, nach Hermann von Helmholtz. Helmholtz ist im August 1881 geboren, würde dieses Jahr also 200 Jahre alt und gilt als der letzte Universalgelehrte. Was Helmholtz für ein Mensch war und welche Bedeutung er für die Forschung hatte, das will ich mir erklären lassen von genau dem Wissenschaftshistoriker, der die umfangreichste Biografie über Hermann von Helmholtz geschrieben hat. Er lebt und arbeitet in den USA an der University of Nebraska. Sein Buch heißt Helmholtz, A Life in Science. Und es ist gerade auf Deutsch erschienen unter dem Titel Helmholtz, ein Leben für die Wissenschaft. Guten Tag, Professor David Kahan.
Guten Tag, Herr Klein.
Die Biografie ist nicht das einzige Buch, das Sie über Helmholtz geschrieben haben. Wie kommt es, dass ein Forscher aus Nebraska sich ausgerechnet mit Helmholtz beschäftigt?
Ja, ich kann das einfach erklären. Am Anfang meiner Karriere war ich total mit der Geschichte der Physik beschäftigt, insbesondere mit der Quantenphysik. Ich wollte wissen, woher stammt es? Wie ist es, dass gegen 1900 Max Planck und andere haben mit dieser Idee von einem Quantum gehabt? Und warum hat das in Berlin stattgefunden und so weiter? Und das brach mir, ich war damals Graduate Student und ich hatte die Idee, das Institut zu studieren, wo die experimentelle Untersuchung für das Quantum getan würden. Das heißt, in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin, damals Charlottenburg. Das war ein Vorort von Berlin damals, inzwischen im Herz von Berlin. Und ich habe dieses Institut sehr grundsätzlich studiert. Der Mitbegründer des Instituts, der Institution, war Helmholtz. Helmholtz einerseits und Werner von Siemens andererseits. Und so am Anfang meines Studiums habe ich mich mit Helmholtz beschäftigt. Und ich habe eine Dissertation darüber geschrieben, meine PhD bekommen, ein Buch daraus bekommen. Das Buch ist auch auf Deutsch erschienen, es heißt Meister der Messung, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt 1887 bis 1918. Und das war 1987. Als ich dabei gewesen bin, diese Dissertation in ein Buch umzuwandeln, habe ich Briefe von Helmholtz an seine Eltern entdeckt. Die waren nicht ganz unbewusst, aber ich habe die originelle Briefe und viele Briefe mehr gefunden. Die waren in München bei dem Siemens Forum. Und daher kam ich zu der Aufgabe, selbst gewollt, diese Briefe zu publizieren, zu annotieren und eine Einführung zu schreiben. Das habe ich getan. Das ist auch publiziert. Das war in Stuttgart publiziert. Und dann war ich ganz dick in was wir Helmholtz Studies nennen, also Helmholtz Studien und so weiter. Und von dem, das war gegen 1990 oder so, habe ich ein Dutzend Kollegen oder so zusammengebracht, um Beiträge über ein Buch über Helmholtz zu schreiben. Das heißt, er war so kompliziert, er hat so viel getan, dass ich mir gesagt habe, ich kann das nur mit Helfer tun, also von Kollegen, Kolleginnen und über die verschiedenen Aspekte seiner Arbeit schreiben würden. Also Medizin, Physiologie, theoretische Physik und so weiter und so fort. Und ich meine, dass das Buch, das daraus hergekommen ist, hat sehr gute Resonanz. Nebenbei, das war auch Beiträge aus Deutschland, sowie aus Amerika, aber auch aus Deutschland und anderswo in Europa. Und dann, das war gegen 1995 oder so, und ich habe mir gedacht, meine Gott, ich bin bereit, eine Helmholtz-Biografie zu schreiben. Ich werde auf die Briefe, die ich gefunden habe und auf die Beitragssammlung, die ich zusammengestellt habe und über mein Buch über die PTR und andere Sachen. Es ist für mich in dem richtigen Moment in meiner Karriere und auch in dem Feld, in dem Fach Wissenschaftsgeschichte, eine neue Biografie zu schreiben. Weil die einzige Biografie, die wir wissenschaftlich wirklich benutzen könnten, geht nach 1902, 3, 4 zurück. Ein dreibändiges Werk auf Deutsch. Und so, ich habe es vor, mich in diese Arbeit einzutiefen und das Buch, die Biografie zu schreiben. Das ist es.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Naja, das kommt darauf an. Ich weiß nicht, wenn ich angefangen bin. Bin ich als Graduate Student angefangen, bei meiner Arbeit bei der PTR? In dem Fall ist es, sagen wir, seit 1982, so, was ist das, 35 Jahren oder so. Aber ganz, ganz bewusst, ganz gezielt habe ich gegen 1995, sagen wir, so ungefähr 15 Jahre, wo ich mich wirklich konzentriert auf die Biografie. Ich habe auch andere Sachen getan, ein anderes Buch über einen amerikanischen Physiker studiert habe, der nebenbei hier in Nebraska gewesen ist, aber seine FIDI hat er bei Helmholtz in Berlin gewonnen. Und so, ich habe auch andere Sachen, aber für ungefähr 15 Jahre habe ich mich ziemlich stark auf diese biografische Arbeit konzentriert.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Sie haben initial angefangen mit der Frage, warum hat das mit den Quanten in Berlin stattgefunden? Haben Sie rausfinden können, warum es in Berlin stattgefunden hat?
Ja, ich meine schon. Mal, bevor mein Buch haben die Wissenschaftshistoriker immer gesagt, ach, Planck hat diese neue Idee von einem Quantum, weil er wollte so verschiedene Experimente, Resultaten zusammenzubringen. Es war nur mehr eine Hypothese. Es war nur mehr etwas, das die Sache zusammenhalten würde. Er hat daran vielleicht nicht total geglaubt. Aber dann die Frage, es fragt sich, warum hat die Resultaten in Berlin gefunden? Und die Antwort ist, dass die PTR die offizielle Aufgabe gehabt hat, nicht nur für die Wissenschaft, also die reine Wissenschaft, sondern auch für die Industrie zu arbeiten und auch für Technologie. Na nun, wenn wir von Quantum reden, dann reden wir von Strahlung. Strahlung auf Englisch Radiation. Und das bezieht sich nicht nur mit Lichtstrahlung, sondern auch mit Gasstrahlung und andere elektromagnetische Strahlung und so weiter. Also die PTR hat die Aufgabe aufgenommen, für die Gasindustrie und die elektrische Industrie mehr über Strahlen zu wissen. Und deshalb haben sie eine Menge experimenteller Arbeit über Strahlung. Und das war genau, was Planck erklärt hat und was ihn so interessiert. Also, anders gesagt, es könnte kein Planck gegeben haben, damals, 1900, und seine Idee von dem Quantum, ohne diesen Hintergrund von der PTR selbst und von der Gas- und elektrischen Industrie, das sehr angestiegen ist, sehr, sehr innovativ gewesen ist.
Und weil diese Industrie in Berlin war, sind alle nach Berlin gegangen.
Ja, Berlin hieß damals Elektropolis.
Ah.
Es war die Silicon Valley von der Welt, 1900.
And look where we're now.
Oh, unfair, unfair.
I'm sorry. Sie sagten, Helmholtz war kompliziert. Was hat ihn so kompliziert gemacht?
Ja, weil er so viel Interessen gehabt habe. Er stammte aus einer Familie, besonders bei seinem Vater, der sich sehr für die Geisteswissenschaften, das heißt für die klassischen Sprachen, Griechisch und Lateinisch, für die Literatur, deutsche Literatur und andere, sehr interessiert gewesen ist. Er war Gymnasiumlehrer. Sein Vater hat sich immer für Poesie interessiert und Gedichte gelesen, auch mit junge Hermann. Er war ein Typ, wo als er aufgewachsen ist, er war sehr begabt bei Mathematik. Er wollte nicht Mathematiker werden und er war kein Mathematiker, aber er war sehr begabt mit Quantitäten, mit dem Umgang mit Quantitäten und so weiter. Aber sein Hauptinteresse war immer auf die Physik. Also ich möchte sagen, er ist in einer Familie und in einer Schule in Potsdam und besonders in einem Gymnasium in Potsdam, wo all seine Interessen über die Naturwissenschaften und die Humanitäten, die Geisteswissenschaften, dass sie bei ihm aufwachsen könnten. Auch dazu muss ich eine letzte Sache erwähnen. Sein Vater besonders hat die Musik sehr ernst genommen. Und Hermann hat als Junge mit dem Klavier angefangen. Es hat ihm ungeheimlich gut gefallen. Und vielleicht ein paar andere Instrumente da auch. Also er hat diese verschiedenen Interessen, die waren von seinem Vater befürwortet, obgleich es gab viele Spannungen zwischen Sohn und Vater. Und dann, als Helmholtz wollte an die Uni zu gehen und Physik zu studieren, hat sein Vater gesagt, wir haben kein Geld dafür. Wir können es nicht leisten. Aber wenn du in die preußische Armee einsteigen würdest, das heißt als Medizinstudent in Berlin, dann könntest du eine medizinische Erziehung, du könntest Arzt werden bekommen. Und das hat Helmholtz sehr gut gepasst, weil er dann auch, es war ihm auch erlaubt, an der Uni gleichzeitig zu studieren. Und da hörte er sehr gute Vorlesungen, besonders in Physiologie, von einem Mann namens Johannes Müller, ein sehr berühmter Wissenschaftler damals. Und er meinte, dass alle diese verschiedenen Wege, die er gegangen ist, also von dem Vater, von seinem eigenen Interessen in den Naturwissenschaften und dann in der Medizin, das hat ihn sehr weit gebracht, sehr breite.
Er hat Medizin studiert,
ja.
Ist aber in Physikvorlesungen gegangen.
Nein, das hat er nicht getan, keine Physikvorlesung, aber doch in Biologie, verschiedene Arten von Biologie und Chemie. Mhm. Aber nicht für Physik, ironischerweise. Und was ich sagen möchte, ist, er war sehr gut gebildet. Wirklich gut gebildet. In viele verschiedene Fächer.
Wie ist er denn dann zum Physiker geworden, wenn er eigentlich Arzt war?
Ah, gute Frage, Herr Klein. Sehr gute Frage. Und es gibt keine kurze Antwort hier. Also, er hat 1842 ist er von der Friedrich Wilhelms Institut in Berlin graduated. Was ist graduated? Er hat das Diplom bekommen oder so. Mhm. Mehr. Er ist Arzt geworden. Dann ist er ein Jahr an der Charité in Berlin. Nebenbei, er hat Medizin nicht besonders gemocht. Er war wahrscheinlich kein guter Arzt oder so. Es hat ihn nicht wirklich interessiert. Und dann ist er nach Potsdam umgezogen und dort war er der Arzt für die Armee in Potsdam. Und Deutschland war damals nicht im Krieg. Es gab sehr wenig zu tun. Also er hat ein kleines Laboratorium in seiner Baracke in Potsdam aufgebaut. Und er hat angefangen, seine Ideen über die Erhaltung der Kraft, wie es damals hieß, Erhaltung der Energie heute. Er hat mit der, diese Experimente und Theorie gleichzeitig über die Erhaltung der Kraft gearbeitet, 3-4 Jahre. Und 1847 hat hier ein berühmter Aufsatz publiziert, jetzt berühmt, über die Erhaltung der Kraft, aber niemand hat darauf gepasst, hat kein Mensch interessiert. Und was er dann getan hat, er bekam ein Angebot, bei Müller in Berlin Assistent zu werden. Und Helmholtz war besonders gut, weil er mit Mathe und Physik sehr vertraut war. Und er hat seine mathematische Fähigkeiten und physikalische Fähigkeiten in die Physiologie hereingebracht. Und mit diesen Skills hat er eine Menge Beiträge zur Physiologie gemacht. Beispielsweise Nervenphysiologie. Wie schnell leitet ein elektrisches Signal durch den Körper? Beispielsweise. Und viele andere Sachen. Und er hat dabei für sich einen Namen gewonnen. Und ich könnte hierüber viel mehr reden über die, über seine Arbeiten, den 1850er und 60er Jahren erklären. Nur es ist erst 1871, bevor er eine Physikprofessur geworden ist. Das heißt, in Berlin. So, es hat bei ihm mehr als 20 Jahre, vielleicht 25 Jahre gedauert, bevor er eigentlich Physik als sein Fach, sein Hauptfach bekommen hat. Früher hat er nur Medizin gelehrt oder Physiologie, was ihm nicht besonders gefallen hat.
Ich wollte gerade sagen, war er unglücklich damit?
Manchmal, ja. Er hat beispielsweise, dabei muss er auch Anatomie lehren. Er konnte das Fach nicht leiden. Er hat immer versucht, jemand anders das abzugeben, zu einem Assistent oder zu einem Kollegen. Das hat er regelmäßig getan. Er hat die Physiologie-Kursen sehr mathematisch und physikalisch gemacht, also sehr fortgeschritten und so weiter. Das war nicht besonders populär. Er war alles in allem kein guter Lehrer. Es hat ihn nicht besonders interessiert. Er war sehr gut mit den fortgeschrittenen Studenten, aber nicht bei den Anfängern. Es hat ihm ein bisschen unhappy gemacht. Ja, es war ein bisschen Last. Und er war sehr früh, als er an Berlin gekommen ist, weil er dann sich zu Physik total verwidmen könnte.
Aber wenn Sie sagen, er sei kein guter Lehrer gewesen, Hermann von Helmholtz gilt doch eigentlich als einer der großen Popularisierer der Physik.
Ja, und das ist kein Gegensatz oder so. Einerseits rede ich hier von was für die Stunden, die er bei den Studenten gehalten hat, wo er einen Kurs abgegeben hat. Also Physiologie für Mediziner oder Physiologie für Anfänger. Aber regelmäßig ab 1853 hat man ihn gefragt, um eine allgemeine Rede zu halten über die Neueste in den Naturwissenschaften überhaupt. Und dort hat er sich sehr gut vorbereitet. Es hat ihm viel Spaß gemacht. Er hat sich Mühe gegeben mit den Slides, mit den Illustrationen und so weiter, alles zusammenzubringen. Und seine Lesungen, die er ab und zu hin und her in Deutschland abgegeben haben, sind sehr gut empfangen. Und man hat gesehen, dass nach 10 Jahren oder so, dass er schon eine Sammlung von Aufsätzen hat, dass er dann publiziert hat. Und das war auch erfolgreich. Und natürlich gab das ihm mehr, das hat ihm befürwortet, das weiter zu tun oder so. So, Sie haben vollkommen recht. Das gab, in diesem Sinn gab es 2 Helmholtzes. Eins, der bei dem Lehrer, bei den Studenten, ich rede hier nur von Anfangsstudenten, ja, nicht Fortschrittene. Das hat ihm nicht gut gefallen. Er war dafür nicht begabt. Er hat wahrscheinlich das vernachlässigt, schätze ich. Aber dann gab es dieser andere Helmholtz, der, wenn er fortgeschrittene Studenten hat, er war sehr gut mit ihnen, er hat sie immer gut unterstützt und viel Freiheit gegeben. Plus dieser Helmholtz, der ganz gern zu der allgemeinen gebildetes Publikum sprach.
Popularisierung bedeutet nicht Popularisierung im heutigen Sinne, dass der Mann auf der Straße auch versteht, was Helmholtz gesagt hat.
Eben. Das gab damals schon im Mittel des 19. Jahrhunderts eine Menge populärer Wissenschaftler, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und bei uns in Amerika. Und manche sind gut, manche sind nicht so gut. Aber bei Helmholtz war es bei einem hohen Niveau. Er hat sehr gut die verschiedenen neuen Gesetze in Physik, Chemie, Physiologie, Astronomie und so weiter alles hervorgebracht und davon gesprochen und versucht, sie immer zusammenzubringen. Das hat er sehr gut getan. Aber es war auch ein bisschen damals auch philosophisch und in einem hohen Niveau. Also für Leute, die schon vielleicht ein Gymnasium besucht haben.
War Helmholtz damals eine Art Star?
Ja, er ist Star im Jahre 1851 geworden. Und ich rede hier ganz so spezifisch, weil in 1851 hat er den Augenspiegel erfunden. Und damit konnte er der lebendige Netzhaut sehen. Und damit konnte man das Auge sehr gut diagnostizieren. Man konnte damit viele Krankheiten verbessern und so weiter. Und deshalb ist er sofort berühmt geworden, 1851, besonders von dem Ophthalmologen natürlich, aber auch durchaus in der Medizin. Also ironischerweise, obgleich er sehr, sehr wenig sich für Medizin interessiert hat, ist er sehr berühmt unter den Medizinern geworden, wegen des Augenspiegels. Und so er ist von da an ein Star. Das Jahr hier ist 1851.
20 Jahre bevor er überhaupt seine Physikprofessur bekommen hatte, war er schon ein Star.
Ja, das war für ihn ein Problem. Und es war auch ein Problem für die preußische Bildungsministerium. Was machen wir mit ihm? Ja, er konnte zu viel tun. Ich wollte sagen, 1851, als er berühmt geworden ist, war Alexander von Humboldt der richtige Star von Wissenschaft überhaupt, mindestens in Deutschland. Aber Humboldt ist dann ziemlich alt. Er war ungefähr 80 oder so, 1769 oder so geboren. Und Helmholtz ist wirklich der neue Star in Deutschland geworden. Am Ende der 50er Jahre ist er der Nummer eins in Deutschland, wenn nicht weltweit. Das heißt, kurz vor Darwin berühmt geworden ist, 1857, ist Helmholtz vielleicht der bekannteste Wissenschaftler in der Welt.
Wer so berühmt ist, hat auch Feinde.
Ja.
Wer waren Helmholtz Feinde?
Ja, zunächst hat man, er hat viele Freunde auch. Er hat viele Leute geholfen und hat Freundschaften sehr gut aufgenommen. Er hat viele Leute, die von ihm eifersüchtig gewesen sind. Ja? Mm. In zwei oder drei Fällen hat er Ideen geschnappt, hat er Ideen schneller bekommen als Kollegen und hat sehr schnell publiziert. Und sie haben daran gelitten. Und sie haben gesagt, ich habe diese Idee zunächst gehabt. Ja? Das war manchmal hart. Aber jetzt reden wir wirklich von Feinden. Und der große Feind war ein Mann von dem Namen Eugen Düring. Ab 1871 in Berlin. Und Düring war noch ein junger Mann, aber sehr populistisch orientiert. Er meinte, dass die akademische Welt ihn sehr unfair behandelt hat. Er war nur Dozent an der Universität Berlin. Helmholtz war damals gerade der Professor für Physik geworden mit einem großen neuen Institut und so weiter. Und Düring hat gemeint, dass Helmholtz seine Idee von der Erhaltung der Kraft von Meyer gestohlen hat. Es war falsch, es war eine Unwahrheit, aber die Zeiten waren so, dass manche haben das geglaubt. Dazu war Düring ein, auf Englisch ist ein Rebel-Rouser, ein Typ, der versucht, die Massen aufzubringen.
Ah, ein Aufrührer.
Ein Aufruhr, ein Querdenker. Huh? Ja, und das hat er getan, besonders mit antisemitischer Parolen. Und Sie wissen vielleicht, dass damals in den späten 60er Jahren oder so, und besonders in den 70er Jahren, ist der Antisemitismus auf die Aufstieg. Und dieser Meyer hat versucht zu sagen, dass Helmholtz Juden unterstützt hat, nur weil sie Juden gewesen ist. Das ist falsch, obgleich er doch viele jüdische Studentinnen und Kollegen gehabt habe. Er hat versucht, die Studenten in Berlin gegen Helmholtz anzutreiben und anderswo. So, er war ein großer Feind von ihm. Auch ein Astrophysiker namens Zöner, J.C.F. Zöner in Leipzig. Und das war auch eine Affäre, weil am Anfang Zöner, ein sehr guter Astronom bzw. Astrophysiker gewesen ist und auch eine Folge, was man ein Follower von Helmholtz gewesen ist. Mhm. Und er war von ihm irgendwie sehr enttäuscht und ein bisschen, man meinte, dass Zöner eigentlich geisteskrank gewesen ist. Aber er hat es sehr stark, diese Zöner, gegen die Engländer, besonders William Thomson, Lord Kelvin und andere. Und er hat gesagt, dass diese Leute in England viele Sachen von den Deutschen geklaut haben. Na nun, Helmholtz war ein großer Freund, ein enger Freund von William Thomson, auch von John Tyndall, der nebenbei der beste populäre Wissenschaftler in der Welt wahrscheinlich, besonders jedenfalls in dem englischsprachigen, in der englischsprachigen Welt, wenn nicht die ganze Welt. Und gerade Helmholtz hat mit ihnen Freundschaften gemacht, angetan. Er hat ihre Arbeit ins Deutsch gebracht und versucht, Verleger für sie in Deutschland zu finden. Also diese Zöner und dann Düring haben gesagt, in den 1870er Jahren, als der Nationalismus sehr stark gewesen ist und gesagt, Helmholtz ist undeutsch. Helmholtz, er arbeitet mit dem Feind, also England, die englische Physiker. Das war alles Quatsch. Aber sie haben versucht, so eine These zu vertreten.
Sie hatten vorhin gesagt, er hätte in den 1850er, 1860er Jahren sehr viele Entdeckungen gemacht und sehr viel publiziert. Hat er nach seiner Professur weiter so viel gearbeitet oder sind die bahnbrechenden Geschichten aus den 50er, 60er Jahren gewesen?
Na nun, das ist eine ausgezeichnete Frage. Einerseits würde ich meinen, dass gegen 1871, als er an Berlin gekommen ist, war er auf dem, at the top, ganz oben von seiner Arbeitsfähigkeiten, seine Ideen, Reichtum. Seine Karriere war damals, würde ich meinen, sehr, sehr stark. Aber das heißt nicht, dass in den 70er, 80er und frühen 90er Jahren, dass er nicht viel getan hat. Es ist erstaunlich, wenn Sie seine Veröffentlichungsliste ansehen von den 1870er und 80er Jahren und bis seinem Tode. Und zwar bei seinem Todesbett, 1894, hat er seine Frau gefragt, ob sie ihm einen kurzen Bericht aus dem British Association for the Advancement of Science lesen würde. Es war auf Englisch. Er ist fast tot. Er ist auf Englisch und es geht um die Atmosphäre und welche Elemente sind in der Atmosphäre, welche Gasen sind darin. Und er hat zu ihr, sie hat das auf Englisch gelesen, sein Englisch war gut, ihr Englisch war ausgezeichnet und er hat zu ihr gesagt, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst, dass es eine andere Gas, Typ-Gas in der Atmosphäre gegeben hätte. Und dann hat er sie gebeten, das wiederzulesen. Was heißt das, diese Anekdote? Es heißt, er hat der Geist von Wissenschaft total in ihm, bis ganz zum Ende. Er hat mathematische Arbeit in den späten 1880er Jahren, frühen 1890er Jahren weiter betrieben. Der Mann war damals 70 Jahre alt. Das war sehr alt damals. Das ist wie 80 oder 90 heute. Und er war immer noch aktiv, mathematisch, physikalisch und so weiter zu arbeiten, zu publizieren. Und er war immer noch ein Leader in Wissenschaft. War er so gut dann, wie er in den 50er und 60er Jahren gewesen ist? Vielleicht nicht, aber schwierig zu sagen.
Wir nennen Helmholtz ja heute den letzten Universalgelehrten. Hätte das damals auch jeder andere werden können oder konnte nur Hermann Universalgelehrter werden?
Naja, ich bin ein bisschen skeptisch dieser Phrase gegenüber. Ich hoffe, dass ich diese Phrase in meinem Buch nicht benutzt habe. Was heißt universal? Universal, ja, für ihn, ich meine, er war sehr, er verstand die physikalische, die chemikalische und die biologische Wissenschaften sehr, sehr gut. Sehr unheimlich gut. Plus Mathematik. Er war auch andererseits sehr modest. Er hat gesagt, ach, ich verstehe nur so viel in der Chemie, nur so viel in der Biologie. Aber er hat doch immer noch wichtige Beiträge zu diesen Fächern gemacht, schon in den 70er und 80er Jahren. Aber universal heißt auch, mit den Geisteswissenschaften zu tun, mit Literatur und so weiter. Das hat er wirklich nicht getan, obgleich er doch eine Übersicht von alles gegeben hat in seine populärischen Vorlesungen. Na nun, die Frage ist, gibt es jemanden, der heute so ist? Ich würde meinen, das ist nicht ganz heute, aber wenn Ihnen der Name Jan von Neumann bekannt ist, ungarischer Mathematiker und Ingenieur, der in Deutschland studiert hat und dann ab 1930 an der Institute for Advanced Study in Princeton gewesen ist. Er war ein Universalgenie wie Helmholtz. Sie fragen nach heute, und heute heißt 2021. Ich muss sagen, es fällt mir keinen Namen ein.
Es war auch eine andere Zeit damals. Es war wahrscheinlich auch einfacher, damals Erkenntnisse zu produzieren.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Vollkommen recht.
Wie sah die Welt der Wissenschaft denn damals aus? Heute sehen wir Teilchenbeschleuniger, Fusionsmaschinen.
Ja, ja. Na. Stellen Sie sich mal vor, wie viele Leute arbeiten bei der Higgs-Boson-Entdeckung in Geneva, in Genf? Tausende von Leuten. Als Helmholtz Wissenschaftler geworden ist, also in den frühen 40er Jahren, gab es fast niemanden, der mit jemand anders gearbeitet hat. Also Teamwork war total unbekannt. Die erste Teamwork kam in den späten 40er Jahren, besonders bei Justus von Liebig in Gießen. Und die Deutschen sind ziemlich voran, die Chemiker in allgemein. Und die Deutschen besonders und dann später in Großbritannien und Frankreich. Also die ganze Arbeitsstil war ganz, ganz anders. Das ist Nummer eins. Also man arbeitet allein, heute man arbeitet mit einem Team. in einem Lab zusammen. Damals war die feste Gesetze in den verschiedenen Wissenschaften sehr, sehr wenig. Heute haben wir sehr feste Gesetze. Vielleicht sind sie nicht alle richtig, aber doch, wir haben zum Beispiel die Gesetze von Thermodynamik, was schon erst in den späten 40er, 50er, 60er Jahren entdeckt bzw. ausgedacht geworden sind. So, das war ganz anders. Ganz anders ist auch die Fächer damals, die man vertreten hat, die waren sehr allgemein. Heutzutage ist es physikalische Physiologie oder Nervenphysiologie oder Physiologie, die mit dem Gehirn zu tun hat, oder nicht nur Experimentalphysik im Gegensatz zu theoretischen Physik, aber nur Experimentalphysik, das mit Partikeln zu tun hat und eine bestimmte Art. Also wir sind viel mehr spezialisiert. Man kann diese Welten kaum vergleichen. So, es war ganz, ganz anders. Und das ist ein Grund, warum es kann niemand, so sieht es aus, wie Helmholtz wiedergeben.
Jetzt war Helmholtz ja nicht nur Physiker, sondern auch Philosoph. Verdanken wir ihm eigentlich auch philosophische Einsichten?
Ich meine, ja, es gibt viele, ich meine auch, dass es viele Philosophen, die das ihre Frage bejahen würde. Er hat sich hauptsächlich mit Erkenntnistheorie beschäftigt. Und er wollte immer zeigen, dass unsere Ideen sind mit unseren Sinnen zusammen. Wir wissen, was wir wissen, weil wir die fünf Sinnen haben. Und sie bringen uns Information. Und ohne das geht's nicht. Andererseits war er kein Materialist, würde ich meinen. Das heißt, er hat immer geglaubt, dass etwas findet in dem Geist statt. Wobei diese Sinnen so sind umgewandelt zu Ideen in verschiedenen Wegen. Aber er wollte immer beweisen, dass wir, was wir wissen, kommt nur von der empirischen Welt um uns. Und wir müssen ständig beobachten, experimentieren und so weiter. Wir können das nicht einfach mit unseren Köpfen tun. Wir können das nicht nur mit Mathematik tun. Wir können nicht nur in einem Armstuhl sitzen und spannende Ideen vorbringen. Das geht nicht. Es geht die empirische Welt zusammen mit den intellektuellen Welt beziehungsweise mit dem Gehirn von den Menschen. Und dazu muss man sagen, er war von Kant, Immanuel Kant, sehr inspiriert, besonders der Kant vor der Kritik der reinen Vernunft. Das heißt, als Kant früh in seiner Karriere ein Naturwissenschaftler gewesen ist, der viel über Astronomie geschrieben hat und Physik und so weiter. Diese Kant hat er sehr hoch geschätzt. Was er konnte nicht leiden, war Leute wie Hegel und Schopenhauer. Die waren für ihn absolut furchtbar. Das war seine Feinde. Hegel und Schopenhauer. Weil er geglaubt haben, dass diese Leute, die haben alles, was sie ausgedacht haben, haben sie für die Wahrheit gehalten, ohne das zu testen. Und für ihn, für Helmholtz, war das unmöglich. Also, wenn man fragt, was war sein großer Beitrag zu der Philosophie, dann es heißt, dass er hat wirklich den Empirismus sehr verstärkt. Und manche von diesen Ideen nebenbei hat er von den Engländern bekommen, weil das klingt wie Francis Bacon in den späten 16. Jahrhundert, frühe 17. Jahrhundert. Und es klingt auch wie John Locke in den späten 18. Jahrhundert. Und er hat Locke sehr vorsorglich gelesen und studiert. Auch John Stuart Mill. Und manche haben ihn gesehen als zu empiristisch, als zu englisch orientiert. aber er hat versucht, den Realismus in die Philosophie wieder reinzubringen, als er es angesehen hat.
Helmholtz sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Superhero. Hat der sich auch irgendwo mal geirrt?
Ja. Ich kann keine direkte Frage geben. Ich habe schon von der Erhaltung der Kraft gesprochen, in Anführungszeichen. Aber er hat auf die Arbeit von anderen Leuten aufgebaut. Er hat nie von Energie gesprochen, nur von Kraft. Und obgleich er eine Gleichung aufgestellt, das ähnlich wie unsere moderne Erhaltung der Energie ist, war es nicht ganz das. Und es erst 1851, als William Thomson, der inzwischen Helmholtzes enger Freund geworden ist, als Thomson das umgewandelt hat und verstanden, dass alles hat Energie, nicht Kraft, sondern Energie. Und Energie ist etwas, das Mass hat und Trägfähigkeit und so weiter. Es ist wirklich William Thomson, der diese Energy Physics, Energiephysik in die Welt gebracht. Ich vereinfache hier ein bisschen. Punkt ist nur, Helmholtz hat bestimmt die Idee von der Erhaltung der Kraft bzw. Energie befürwortet, verbessert, keine Frage. Aber war kaum die letzte Antwort. Und ganz nebenbei bei dem Augenspiegel. Er hat nur ein Modell aufgebaut. Und es war ganz einfach. Es war ein Papier-Mâché. Und dann, als er gesehen, ach, meine Idee funktioniert, ist er zu einem Instrumentenbau-Fachmann gegangen und ihn gebeten, diese Augenspiegel zu verbessern. Was der Mann in Königsberg, moderner Kaliningrad, getan hat. Mhm. Und das war 1851. Über die nächsten fast Jahrhunderten, hat man eine Menge verschiedener Augenspiegel gemacht, die viel besser sind, die andere Sachen tun könnten, als was Helmholtz zunächst getan hat. Also, wenn Sie von Errors reden, wenn Sie und so weiter, ja, er hat die Wissenschaft vorangetrieben, aber seine Antworten sind kaum perfekt. Sie waren nur wichtige Beiträge, um die ganze Spezialität, das ganze Problem, das ganze Komplex weiter fortzuführen.
Wie viel haben seine Eltern davon denn eigentlich noch mitbekommen?
Auch eine gute Frage, Herr Klein. Seine Mutter, soweit wie ich feststellen kann, hat die Schule nicht besucht. Ich weiß, sie konnte schreiben, glaube ich, aber nicht besonders gut. Sie war eine Hausfrau. Sie hat, ich vergesse, 6 Kinder alles zusammen. 2 sind sehr jung gestorben. Und gegen 1850 oder so, ich vergesse im Moment, ist sie gestorben. Sie hat nie richtig gesehen, wie viel er getan hat. Aber sie war doch auf ihn stolz. Die Situation bei seinem Vater ist viel komplexer. Sein Vater war ein Selbsthasser, sehr deprimiert. Er war ein Typ, der geglaubt, dass er nie fair im Leben behandelt worden war, dass er nur Gymnasiumlehrer gewesen ist, nicht Philosoph an einer Uni, was er gewollt hat. Und mit Hermann, als Hermann zu ihm berichtet hat, was Hermann erfunden hat oder entdeckt hat, war der Vater sehr stolz. Und am Anfang, in den späten 40er, frühen 50er Jahren, hat der Vater gewollt, mit ihm darüber zu diskutieren und zu argumentieren. Und plötzlich ist es klar, dass der Vater mit ihm nicht zusammenhalten könnte, dass der Vater mit ihm nicht mitreden konnte. Und nach und nach hat Helmholtz aufgegeben, ihm weiter darüber zu berichten. Nur ganz leicht. Aber all das gesagt, war der Vater doch sehr stolz auf seinen Sohn. Dass sein Sohn berühmt geworden ist, schon 1851, dass sein Sohn Professor in Königsberg und dann später in Bonn gewesen ist, war für seinen Vater enorm. Sein Vater ist 1857 oder so gestorben. Also er hat nie gesehen, dass Hermann dann nach Heidelberg umgezogen ist, noch berühmter geworden dort und vielleicht noch berühmter in Berlin. Wie gesagt, sein Vater war schon damals längst tot, aber der Vater war sehr stolz auf ihn.
Ich habe in Ihrem Buch zwei Kapitel gefunden zum Kulturkampf in der Wissenschaft. Was ist das für ein Kulturkampf gewesen und inwieweit hat Helmholtz da mitgekämpft?
Diese Kapitel, die gehen um Düring und Söhne und Antisemitismus und Popularisierung der Wissenschaften. Manche meinten damals, dass es nicht ganz richtig ist, wenn Wissenschaftler zu viel populäre Wissenschaften betreiben. Sie bringen eine Idee hervor, die nicht fest sind, not settled. Also beispielsweise Darwins Buch
The Origin of Species, oder?
Thank you. On the Origin of Species. Ich versuchte, den deutschen Titel zu erinnern.
Weiß ich auch nicht.
Das Buch, als es rauskam, 1857, war sehr kontrovers. Und Helmholtz war sofort dafür. Er dachte, der Darwin, der ist Genie. Diese Idee von Natural Selection, brillant. Und er war sehr stark dafür. Aber da gab es andere Leute in Deutschland, aber nicht nur, auch in Frankreich, in Großbritannien, hier in Amerika, die behaupten haben, ah nein, Darwin hat nichts bewiesen. Diese Idee ist alles, es ist falsch, viele Probleme. Also man hat einen Kulturkampf darüber. Was können wir zu den einfachen Mensch sagen? Können wir über Darwin reden in den Universitäten, in den Schulen? Ist das legitim? Auch wenn wir nicht beweisen könnten, dass das absolut richtig ist. Das war ein großes Thema. Und dann, es kam die Thema, wenn Sie mir erlauben, so ein bisschen zurückzugehen zu dem Antisemitismus, weil es damals sehr stark gewesen ist. Und in diesem Kapitel habe ich darüber gesprochen. Da gab es einen großen Kampf. Wie viele Juden werden wir in den Unis erlauben? Ich meine, wir sind Deutsch. Die sind nicht Deutsch. Diese Düring und Söhne und andere, die haben kritisiert Leute wie Helmholtz, der so viel oder zu viel jüdische Studenten gehabt, keine Studentinnen, aber Studenten gehabt hat. Und dass manche von ihnen Universitätsprofessoren geworden sind. Ein Beispiel dafür, sein ausgezeichneter Student war Heinrich Hertz. Hertz war nicht geborener Jude, aber seine Großeltern sind Juden gewesen. Und dann, es kam eine Konversion, ja? So typisch. Und Helmholtz hat viele, nicht nur Studenten, sondern was wir Postdocs nennen würden und dann Kollegen, mit denen er gearbeitet hat, die jüdisch abstammig sind und so weiter. Es war ihm egal. Aber andererseits, was ich so interessant finde, Helmholtz war auch gleichzeitig gute Freunde mit Richard Wagner. Und Wagner war ein furchtbarer Antisemit. Und hat ein Buch über Antisemitismus geschrieben. Er hat die Idee von Antisemitismus befürwortet. Das hat Helmholtz nicht gestoppt, Freunde mit ihm zu werden. Auch Heinrich Treitschke, der berühmte Historiker damals. Helmholtz hat seine Karriere befürwortet. Er hat ihn in Heidelberg gekannt und er hat geholfen, Treitschke nach Berlin zu bringen. Aber Treitschke war ein furchtbarer Antisemit. Er hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, die Juden sind unser Unglück. 1876 oder so, es steht in dem Buch. Also man sieht, dass ein Mann wie Helmholtz, was ihn wirklich interessiert, war nicht das Schicksal der Juden. Es war Leute, die wirklich gute kulturelle Fähigkeiten hatten, die gute Wissenschaft betreiben könnte, die er persönlich gemocht hat. Und die waren seine Freunde. Auch viele jüdische Musiker, mit denen er zusammen musiziert. Er war mit ihnen sehr gern. Aber gleichzeitig könnte er auch mit Antisemiten wie Treitschke und Wagner zusammen sein. Also ein bisschen ein Gegensatz oder so. Er war bestimmt kein Antisemit, aber er war auch kein Prosemit. Er war ein Teil der Bildungselite. Er war ein Typ, der glaubt, dass was wichtig in Deutschland ist, ist, dass wir Bildung haben und dass wir Bildung befürworten. Er wollte bestimmt ein vereintes Deutschland bekommen und hat in der Armee bedient und also er hat seinen Beitrag abgegeben in dem Sinne. Und er hat bestimmt gewollt, ein liberales Deutschland zu bekommen. Aber Bildung war für ihn die Nation. Das war die Hauptsache.
David Kahan, vielen Dank.
Vielen Dank.